Ich möchte uns heute ein Stück aus dem 2. Korintherbrief lesen und ich denke, es ist für uns Gläubige ja klar, wenn man gläubig ist, das Gläubigsein hat immer zwei Seiten, eine äußere im Außenverhältnis und eine im Innenverhältnis. Und Paulus schreibt im 2. Korintherbrief und ich denke, die Korintherbriefe sind wichtige Briefe, weil im ersten Brief finden wir eine Gemeinde, die ziemlich verwahrlost war, geistlich. Es gibt einen 2. Korintherbrief, der verloren gegangen ist. Man weiß nicht genau, aber er hat einen Brief geschrieben, nochmals scheinbar einen viel schärferen. Gott wollte nicht, dass wir den haben. Insofern ist er nicht zum Kanon der Bibel hinzugetan worden. Es gibt auch einen 3. Korintherbrief, aber das ist eine Schrift, die ein bisschen, sagen wir, Ländelärm ist. Die taugt nicht allzu viel. Wer Interesse hat, ich habe im Büro eine Kopie davon, kann es gern kopieren. Dann der 2. Korintherbrief, allgemein der seelsorgerlichste Brief. Kapitel 5 vom 2. Korintherbrief kommt noch dieses Außerverhältnis, wo er erklärt, dass wenn jemand in Christus ist, er eine neue Schöpfung ist, dass er die Menschen bittet, lasst euch versöhnen mit Gott, einfach diese Botschaft nach Hause. Und jetzt im 2. Korinther 6 beginnt er dann das Innerverhältnis. Jetzt bist du gläubig, jetzt bist du wiedergeboren, jetzt sind deine Sünden vergeben. Was ist jetzt? Und da fängt er an. Aber als Mitarbeiter ermahnen wir euch auch, die Gnade Gottes nicht vergeblich zu empfangen. Denn es heißt, zur angenehmen Zeit habe ich dich erhört und am Tag des Heils dir geholfen. Siehe, jetzt ist die angenehme Zeit, siehe, jetzt ist der Tag des Heils. Wir geben niemand irgendeinen Anstoß, damit der Dienst nicht verlästert wird, sondern in allem empfehlen wir uns als Diener Gottes. In viel standhaftem Ausharren, in Bedrängnissen, in Nöten, in Ängsten, unter Schlägen, in Gefängnissen, in Unruhen, in Mühen, in Wachen, im Fasten, in Keuschheit, in Erkenntnis, in Langmut, in Freundlichkeit, im Heiligen Geist, in ungeheuchelter Liebe, im Wort der Wahrheit, in der Kraft Gottes, durch die Waffen der Gerechtigkeit, in der linken und rechten, unter Ehre und Schande bei böser und guter Nachrede, als Verführer und doch wahrhaftig, als Unbekannte und doch wohlbekannt, als Sterbende und siehe, wir leben, als Gezüchtigte und doch nicht getötet, als Betrübte, aber immer fröhlich, als Arme, die durch viele reich machen, als solche, die nichts haben und doch alles besitzen. Und der Mund hat sich euch gegenüber geöffnet, ihr Korinther. Unser Herz ist weit geworden. Ihr habt nicht engen Raum in uns, aber eng ist es in euren Herzen. Vergeltet uns nun Gleiches. Ich rede zu euch als zu meinen Kindern und lasst es auch in euch weit werden. Zieht nicht in einem fremden Joch mit Ungläubigen, denn was haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit miteinander zu schaffen? Was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Wie stimmt Christus mit Belial überein? Oder was hat der Gläubige gemeinsam mit dem Ungläubigen? Wie stimmt der Tempel Gottes mit Götzenbildern überein? Denn ihr seid ein Tempel des lebendigen Gottes, wie Gott gesagt hat. Ich will in ihnen wohnen und unter ihnen wandeln und will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Darum geht hinaus von ihnen und sondert euch ab, spricht der Herr. Rührt nichts Unreines an und ich will euch aufnehmen. Ich will euch ein Vater sein und ihr sollt mir Söhne und Töchter sein, spricht der Herr, der Allmächtige. Kapitel 7,1 gehört eigentlich auch dazu, darum lese ich das auch noch. Weil wir nun diese Verheißungen haben, Geliebte, so wollen wir uns reinigen von aller Befleckung des Fleisches und des Geistes zur Vollendung der Heiligkeit in Gottesfurcht. Hier zeigt er etwas und ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Mitarbeiter ist eigentlich etwas Einfaches. Die Bibel geht davon aus, dass jeder wahrhaftige Gläubige, der konsequent ist und Herr Jesus nachfolgt, ein Mitarbeiter ist. Das heißt, insofern wäre echte Mitarbeiterbesprechung immer eine gesamte Gemeindeversammlung. Das wäre der Normalfall. Also die Bibel geht davon aus, dass ein Gläubiger, wenn er wieder geboren ist, Gott zur Verfügung steht als Sklave Jesu Christi und dass er mitarbeitet. Jetzt sagt Paulus letztendlich, er ist auch nur ein Mitarbeiter, der aber die Aufgabe Gottes vollführt. Und jetzt geht er hin und sagt, er ermahnt jetzt die Korinther, die er seelsorgerlich ja wunderbar wieder zurechtgebracht hat. Oder er ist ja immer noch am Zurechtbringen, weil noch ein paar auch Rebelle da sind. Aber er sagt hier, er ermahnt sie, die Gnade Gottes nicht vergeblich zu empfangen. Und hier steht beim Ermahnen die weiche Form. Es gibt ja zwei Formen von Ermahnen. Parakaleo ist die weiche Form. Para heißt daneben, Kaleo heißt rufen. Das heißt, dann nehmen wir einfach jemand auf die Seite und halt ihm vertraulich in der Besorgnis um sein Leben etwas mit. Nuteteo ist was völlig anderes. Das ist die Verwarnung. Das ist, dass man Druck macht und sagt, so nicht. Beziehungsweise jemand scharf ermahnt. Also hier ist die weiche Form. Er sagt also, ihr Mitarbeiter, nimmt sie auf die Seite und sagt, passt auf. Jetzt kommen wir zu einem wichtigen Punkt. Dass die Gnade Gottes für euch nicht vergeblich empfangen wird. Wisst ihr, das ist das alte Lied. Es gibt ja diese zwei große Linien in der Gemeinde Jesu. Die eine sagen, wenn du einmal eine Bekehrung hast, dann ist das so, dass du machen kannst, was du willst, es passiert dir nichts mehr. Das heißt, die Gnade Gottes ist ein einmaliger Akt, der dann einfach schweigt. Und schweigt, dich einfach voll durchbringt. Hier sagt Paulus, passt auf, die ihr Gott dient, die ihr Mitarbeiter seid, dass ihr die Gnade Gottes nicht vergeblich empfängt. Man soll sie nicht vergeblich empfangen. Also gibt es auch die Möglichkeit, die Gnade Gottes auszuschalten. Und hier haben wir jetzt einen Punkt, der ganz wichtig ist, und zwar Johannes 1,16 sagt, aus seiner Fülle haben wir genommen Gnade um Gnade. Gnade ist etwas, das wir geschenkt bekommen. Da haben wir nichts dafür getan, das gibt uns Gott freiwillig. So wie uns die Errettung geschenkt hat, freiwillig. Seine Liebe sei Wohlwollen zu uns, als er sich unseres elenden Lebens erbarmt hat und mir letztendlich die Sünde vergab, mir der Geist der Sohnschaft gab. So bin ich als Gläubiger genauso darauf angewiesen, dass die Gnade Gottes dauernd da ist. Weil Johannes 1,16 sagt, die wahre Gläubige nehmet ununterbrochen Gnade um Gnade. Das ist ein Zustand, in dem man lebt. Der Normalfall. Das heißt, ich wach auf morgens, brauche Gnade. Ich gehe ins Bett abends, brauche Gnade. Dazwischen brauche ich Gnade. Ich brauche dauernd Gnade, wie im Revolving-System, dass mir es dauernd zufließt. Und Paulus sagt es auch den Korinther in 2. Korinther 1,15. Er sagt, er will wieder zu ihnen kommen, damit ihr eine weitere Gnade empfangt. Jetzt haben wir einfach den Punkt, dass man nüchtern sachlich sagen muss, ja, natürlich hat Gott mir alles kostenlos. Das Wort Dorea heißt umsonst, geschenkt. Gott hat mir alles gegeben, das ewige Leben, die geistliche Güter. Das ist eine freie, von Gott her, Gabe, die mir zugute kommt. Aber jetzt sagt Paulus in Galater 5, so steht nun fest in der Freiheit, zu der uns Christus befreit hat, und lasst euch nicht wieder in ein Joch der Knechtschaft spannen. Siehe, ich, Paulus, sage euch, wenn ihr euch beschneiden lasst, wird euch Christus nichts nützen. Ich bezeuge nochmals jedem Menschen, der sich beschneiden lässt, dass er verpflichtet ist, das ganze Gesetz zu halten. Ihr seid losgetrennt von Christus, die ihr durch das Gesetz gerecht werden wollt. Ihr seid aus der Gnade gefallen. Wir aber erwarten im Geist aus Glauben die Hoffnung der Gerechtigkeit, denn in Christus Jesus gilt weder Beschneidung noch Unbeschnittenheit etwas, sondern Glaube, der durch die Liebe wirksam ist. Und jetzt muss man das einfach ganz nüchtern sachlich feststellen. Er sagt hier, man kann aus der Gnade fallen. Das heißt, ich kann die Gnade wohl unwirksam machen. Ich kann die Gnade kaputt machen. Ich kann das, was Gott mir gegeben hat, ausleben oder ich kann es zerstören. Und die Bibel sagt unzweideutig, und das ist von der Schrift her eindeutig, ich kann auch die Gnade so behandeln, dass letztendlich zum Abfall kommt und das, was Gott mir geschenkweise gibt, dass es kaputt geht und ich abfalle, auch als Gläubiger. Und das ist das Problem. Und jetzt ermahnt er sie und sagt, passt auf, dass es nicht vergeblich war. Entschuldigung, wann hast du dich bekehrt? Ich habe mich am 30.05.1974 bekehrt. Wisst ihr, und jetzt sagt die Bibel ganz klar, ist immer der gleiche Tenor. Von dem Moment der Bekehrung an beginne ich die Nachfolge. Was passiert? Wie geht's weiter? Wisst ihr, das geistliche Leben ist ein dynamisches Leben. Wenn ich aufhöre, geistlich zu leben, nachzufolgen, mich reinigen zu lassen durch Jesu Blut, das Kreuz für mich in Anspruch nehme, mit der Sünde breche, mich absondere, vorwärts gehe, diesen ganzen geistlichen Prozess durchlebe, dann ist das wie wenn ich zu Hause hinsitzen würde und sage, ich habe jetzt wunderbar gegessen, jetzt brauche ich nichts mehr. Und gehe einfach hin und gehe langsam kaputt. Und so ist geistlich. Das geistliche Leben ist dynamisch. Das ist etwas, das vorwärts geht. Das sagt auch hier der Korinther. Und es ist ganz wichtig, dass uns klar ist, man kann es auch kaputt machen. Und jetzt geht er hin und sagt den Korinther. Und ich denke, das ist ein Punkt, der für einen Gläubigen der Normalzustand sein sollte. Er sagt nämlich, denn, jetzt erklärt er es, es heißt, Zur angenehmen Zeit habe ich dich erhört und am Tag des Heils dir geholfen. Siehe, jetzt ist die angenehme Zeit. Jetzt ist der Tag des Heils. Die Bibel geht immer davon aus, dass ein Gläubiger im Jetzt, im Heute lebt. Da steht im Griechischen Kairos. Also der Zeitpunkt, der vor Gott gegeben ist. Das heißt, ich stehe vor Gott. Das ist heute Morgen, als ich aufstand, stand ich vor Gott. Was ich gestern getan habe, ich zuerst schon mal vergessen. Jetzt, was ist heute? Heute muss ich Nachfolger. Heute muss ich gegen die Sünde kämpfen. Heute muss ich das vollkommene Opfer annehmen und ausleben und dem Herrn Jesus dienen. Die Bibel geht davon aus, dass das einfach ein Prozess ist, der heute geschieht. Und darum sagt es ja im Hebräer 3, Vers 7, übrigens, ich möchte das jetzt einfach sagen, ich kriege immer Ärger dann hinterher, aber ist mir egal. Wisst ihr, der Hebräerbrief bringt das ganze Thema noch viel stärker und viel radikaler. Und darum sind manche Kreise hingegangen, die von sich behauptet, sie sind die rechtgläubigen Kreise, haben einfach gesagt, der Hebräerbrief ist nicht für Gläubige. Da muss ich sagen, Entschuldigung, wenn du Hebräer 3 anguckst, dann heißt es, daher ihr heiligen Brüder, die ihr Anteil habt an der himmlischen Berufung. Heilige Brüder, die Anteil haben an der himmlischen Berufung. Wenn das keine Gläubige sind, dann kenne ich keine Gläubigen. So glasklar, wie dass der Brief an Gläubige geschrieben ist, gibt es gar nichts. Und dann geht die Bibel hin und sagt in Vers 7, darum wie der Heilige Geist spricht zu Gläubigen. Heute, jetzt sind wir wieder beim Heute aus unserem Text, heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht. Das heißt, ich habe also eine Gefahr, dass wenn ich beginne, heute auf die Stimme Gottes nicht mehr zu hören und nicht gehorsam bin und nicht mein Herz öffne, dass dann das passiert, was hier geschrieben steht. In Vers 12 sagt er dann, habt acht, ihr Brüder, nicht ihr halbbekehrte Jude, sondern ihr Brüder, dass nicht in einem von euch ein böses, ungläubiges Herz sei, das im Begriff ist, von dem lebendigen Gott abzufallen. Ermahnt einander vielmehr jeden Tag, solange es heute heißt, damit nicht jemand unter euch verstockt wird durch den Betrug der Sünde. Denn wir haben Anteil an Christus bekommen, Komma, und die deutsche Sprache ist einfach, wenn, ist immer die Bedingung, wir haben Anteil an Christus bekommen, Komma, wenn wir die anfängliche Zuversicht bis ans Ende standhaft festhalten, das ist es. Also die Bibel geht hier davon aus, dass der Normalfall ist, dass ich im Heute lebe und dass ich letztendlich dann auch mit der Sünde breche, auf die Stimme Gottes höre, dass ich nicht verstockt werde. Das heißt, meine ganze Haltung Gott gegenüber zum Ausdruck bringe. Und da hat der Herr Jesus, der ja den Menschen so kannte wie kein Zweiter, er ist nicht nur der Schöpfer des Menschen, sondern er hat auch in die Herzen gesehen. In Markus 4, 24 sagt er zu den Zuhörern etwas. Nachdem er betont hat, wer Ohren hat zu hören, der höre, sagt er, achtet auf das, was ihr hört. Was höre ich? Das ist ja heute die Seuche auch der Endzeit durch die Medienüberflutung. Jeder hat etwas zu sagen. Ich sage es auch mal ganz offen, ich misstraue auch den Brüdern, die jeden Monat ein Buch schreiben. Es gibt keinen Mensch, der so viel zu sagen hat, dass er jeden Monat ein Buch schreiben muss. Das ist einfach nicht normal. Was höre ich? Höre ich das Wort Gottes? Ist das meine Hauptquelle meiner Information? Die Hauptquelle dessen, was mich prägt? Oder höre ich auf Brüder, auf Schwestern, auf Bücher, auf die Zeitung, auf Halbgläubige, auf Ungläubige, auf was höre ich? Wisst ihr, was ist meine Quelle? Und darum sagt der Jesus, pass auf, was du hörst. Und ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Im Jesaja sagt er mal, ich will morgens hören, wie ein Jünger hört. Ich brauche das Wort Gottes, dass Gott zu mir reden kann. Das ist ungeheuer wichtig. Ich muss hören, was er zu sagen hat. Und ich bin zum Schluss gekommen, das kann man jetzt sagen, das ist ketzerisch, aber was ist schon ketzerisch? Jeder glaubt, er ist der einzig Wahre und der einzig Rechtgläubige und wenn du von seiner Meinung abweichst, dann bist du ein Ketzer. Es ist relativ einfach. Ich behaupte jetzt einfach etwas. Epheser 4, Vers 11 und Folgeverse sagt, der ganze Dienst im Reich Gottes ist gegeben, dass wir zur Vollerkenntnis des Sohnes Gottes kommen und zur Einheit des Glaubens. Das heißt, die Bibel geht schon davor aus, dass ich jeder ein anderer Glaube hat, dass nicht alles Stückwerk ist. Das stimmt übrigens nicht, sondern die Bibel sagt, Zungenrede, Weissagen und die direkte Inspiration ist ein Teil des Ganzen. Mit Stückwerk übersetzt, wenn das Ganze kommt, hören die drei auf. Das ist was ganz anderes, hat mit dem nichts zu tun. Sondern die Bibel sagt, wir sollen zur Einheit des Glaubens kommen. Und ich bin tief überzeugt, wenn jeder die Heilige Schrift nehmen würde und alles, was nicht klar geschrieben steht, weglassen würde, ist eure Praxis. Wenn jeder das, was hier ist, ernst nimmt, dass Israel Israel ist und Gemeinde Gemeinde ist, und wenn ein Befehl kommt, dann ist es ein Befehl, und das nur so liest, ich glaube nicht, dass wir sehr viele unterschiedliche Meinungen hätten. Das ist der sture Kopf der Menschen, das ist die Tradition. Und wisst ihr, was noch ist? Das ist mir erschreckend bewusst geworden, die Karriere. In dem Moment, wenn du dir erlaubst, als Gläubiger, nur die Schrift allein und das, was geschrieben steht, wirst du mit fast allen Kreisen anecken, wenn die Leute eine Tradition aufbauen. Eine Tradition, und weh, du stellst dich dagegen. Darum ist ganz wichtig, was hören wir heute, wenn ihr seine Stimme hört? Paulus sagt im Korinther, heute ist der Tag des Heils, nicht woanders. Also heute ist entscheidend, was ich höre. Was hast du heute Morgen gehört? Das ist die Frage. Was hörst du, wenn du den Tag beginnst? Hörst du das Wort Gottes? Hörst du es am Abend? Hörst du? Ist Gott bei dir so wichtig, dass du immer eine Schiene hast, die letztendlich zu ihm führt, immer ein Ohr, das offen ist, immer ihm zuhörst? Wenn nicht, sagt die Bibel, was ganz einfach ist, dann wirst du verstockt. Da hat er gesagt, keine harte Rede. Das ist keine harte Rede, das ist die Wahrheit. Du wirst verstockt. Die Bibel sagt ganz klar, heute, wenn du seine Stimme hörst und nicht drauf hörst, wirst du verstockt. Ist eindeutig. Verstockt heißt verhärtet. Also er sagt ganz klar, du musst aufpassen, was du hörst. Wem hörst du zu? Wisst ihr, ich kenne genügend Leute, mir sagte mein Bruder, ach, weißt du, Karl Hermann, ich muss das alles nicht studieren, ich muss das alles nicht tun. Wenn ich etwas wissen will, frage ich den Bruder XY. Und der Bruder XY ist ein bekannter Mann im Reich Gottes, der sehr belesen ist und auch gut die Altsprache kennt und alles und trotzdem ein paar ganz saftige Irrlehre vertritt. Aber mein Bruder sagt, ja, das ist meine Schrift, dieser Guru. Wisst ihr, das verwirft die Bibel völlig. Nur das Wort Gottes allein ist mein Maßstab, meine Quelle. Und in Lukas 8,18 sagt der Jesus wieder seelsorgerlich. So habt nun Acht, wie ihr hört. Also die Bibel sagt nicht nur, was ich höre, sondern wie ich es höre. Also nochmals, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verstockt eure Herzen nicht. Es geht im Heute zu leben, dann ist wichtig, was lasse ich auf mich wirken, was höre ich? Und dann ist wichtig, wie höre ich das, was hier kommt. Und da ist Kolosser 2, Vers 6 ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt. Man überliest es gern, ohne zu überlegen, was heißt denn das praktisch? Wie ihr nun Christus Jesus den Herrn angenommen habt, so wandelt auch in ihm, gewurzelt und auferbaut in ihm und gefestigt im Glauben, so wie ihr gelehrt worden seid. Und seid darin überfließend mit Danksagen. Und dann kommt die Warnung. Habt Acht, dass euch niemand beraube durch die Philosophie und leeren Betrug gemäß der Überlieferung der Menschen, gemäß den Grundsätzen der Welt und nicht Christusgemäß. Er sagt hier ganz klar, so wie du den Herrn Jesus aufgenommen hast, weißt du noch, wie du dich bekehrt hast? Ich weiß, wie ich mich bekehrt habe. Ich weiß, wie ich vor Gott zusammengebrochen bin. Ich weiß, was der dreimal heilige Gott für mich war und wie ich mit letzter innerer menschlicher Verzweiflung zum lebendigen Gott geschrien habe, dass er mich rettet, wie der Herr Jesus mich gerettet hat, meine Sünde vergeben hat. Und er sagt, so wandelt. Also so beginne ich den Tag. So höre ich. Das ist, wie man hört. So. Merkt ihr? Da kommt eine ganz andere Dimension rein. Da geht es nicht mehr um Menschen, da geht es nicht mehr um Gemeinde, da geht es nicht mehr um Richtungen, da geht es nur um mein Herz, mein Geist, der allein vor Gott ist. Paulus sagt, ich rede vor Gott in Christus. Ich stehe vor Gott allein. Jetzt was ist? Das ist der entscheidende Punkt. Und der Jesus, er ist ja so. Wir Menschen sind ja, ich sage es mal, unvernünftig. Aber Gott ist nicht unvernünftig. Und der Jesus sagt hier, und das ist ein wichtiger Punkt, beziehungsweise die Schrift sagt uns über ihn, und da haben wir einen ganz, ganz zentralen Punkt. In Markus 4,33, und in vielen solchen Gleichnissen sagte er zu ihnen das Wort, wie sie es zu hören vermochten. Pass auf, wenn du heute lebst geistlich, Wenn du heute vor ihm stehst und ihm heute zuhörst, so wie die Schrift sagt, wenn du wirklich aufs Wort Gottes hörst, mit diesem Herzen, wie bei der Bekehrung, mit einem offenen, begierigen Herzen, dann wird etwas passieren. Dann wird der Herr Jesus selber, und das ist eine ungeheure Verheißung und eine ungeheure Aussage, wird er selber dafür sorgen, dass du letztendlich nur das vom Herrn bekommst, was du vertragen kannst. Das, was du erträgst, das ist das, was Gott dir gibt. Wisst ihr, das ist doch wunderbar, dass Gott das filtert. Ich brauche nie Angst haben, dass Gott mir etwas gibt, was ich nicht verkraften kann. Dass Gott mir etwas gibt, was ich nicht tun kann. Sondern es ist immer maßgeschneidert, wie ich es ertragen kann. Das ist gigantisch. Und da siehst du, es hängt immer nur zwischen ihm und mir, die ganze Sache. Und das ist Hebräer 4,12. Das zweischneidige Schwert des Wortes Gottes, das scheidet Seele und Geist. Und er wird auch mir und dir die Sünden, mir und dir die Erkenntnisse nur in diesem Maß mitteilen, wie du sie ertragen kannst. Das ist doch herrlich. Da ist der hohe Priester, er ist der Seelsorger. Er ist der, der zu meiner Seele redet, so wie ich es wirklich verkrafte. Das ist doch gigantisch. Bloß sagt die Bibel, pass auf, was du hörst. Pass auf, wie du es hörst. Der Herr macht keinen Fehler. Und pass vor allem auf, dass es heute geschieht. Wenn man unseren Text reingeht, da sieht man, wie er hier den Leuten das klipp und klar sagt. Er sagt, ich sag's dir als Mann, der selber Mitarbeiter ist. Und ich sag dir, empfange ja die Gnade Gottes nicht umsonst. Wenn du nämlich nicht bereit bist zuzuhören, wirst du sie umsonst empfangen. Dann wirst du in den Prozess der Verstockung eintreten. Und dann erklärt er, und jetzt kommen wir zum nächsten Punkt, wir geben niemand irgendeinen Anstoß, damit der Dienst nicht verlästert wird. So, jetzt kommen wir zum zentralen Punkt. Er sagt hier, du bist jetzt ein Sklave Jesu Christi, du bist jetzt ein Diener Gottes, und da gibt es diverse griechische Worte, die das Stadium ausdrücken, von dem hin, der sich um die Seele eines Menschen kümmert, bis zu dem hier, der schuftet wie ein Ruderer auf dem Schiff, gibt es viele, viele Worte. Aber rundum bin ich ein Diener Gottes. Und ich versehe den Dienst, da steht Diakonie, und Diakonie ist eingedeutscht als sozial. Aber Diakonie meint, dass ich mich zuerst einmal um die Seele eines Menschen kümmere, um den inneren Menschen. Und er sagt hier, ich verhalte mich jetzt so heute, der Brief und das Kapitel geht um heute, dass ich niemand irgendeinen Anstoß oder Ärgernis gebe, damit nicht der Dienst verlästert wird. Weißt du, du bist nicht mehr eine Privatperson. In der Sekunde der Wiedergeburt wirst du in den Leib Christi hineingetauft. Jetzt bist du ein Glied im Leib Jesu, jetzt gehörst du zu Epheser 4, zu diesem Prozess, wo Gott dich benutzt. Ob du jetzt ein Baby bist, dann benutzt er dich als Baby. Ob du ein Jüngling bist, benutzt er dich als Jüngling. Bist du erwachsen, benutzt er dich als Erwachsener. Aber du bist jetzt nicht mehr Herr deiner selbst, sondern der Herr ist es, der dich steuert, der dir sagt, was du zu tun hast, der dich einsetzt, der dich benutzt. Das ist der Dienst. Epheser 4, 11 bis 16 ist zentral. Das heißt zu Deutsch, er sagt ganz klar, das entspricht übrigens 1. Korinther 12, 18, mein Platz am Leib Christi, er sagt hier klipp und klar, so, jetzt tu alles, dass du keinen Anstoß erregst. Da gehört auch 1. Petrus 4, Vers 10 dazu, jeder hat eine Gnadengabe von Gott bekommen und mit der soll er dienen. Das heißt zu Deutsch, das, was du nicht hast und was du nicht kannst, mit dem sollst du auch nicht dienen. Du darfst nie aus Eifersucht oder aus Neid oder aus Geltungssucht irgendeinen Dienst anstreben, wenn Gott ihn dir nicht gibt. Das ist ein altes Elend im Reich Gottes. Es gäbe fast keinen Streit, kein Neid, keine Eifersucht, wenn sich die Gläubigen daran halten würden. Du musst deine Berufung ausleben, deine Gnadengabe musst du ausleben. Du musst das tun, was Gott dir sagt. Und dann wird der Dienst auch nicht verlästert. Dann wirkt dein Dienst. Mir hat jetzt jemand erzählt, das war für mich interessant, das ist eine Gemeinde, die ich selber kenne. Die Gemeinde hat eine Negativentwicklung hinter sich. Da ist ein Ältester, den kenne ich auch, den hätte ich nie im Leben zum Ältesten werden lassen, ihre Gemeinde. Und dieser Mann, der ist so, dass er halt ein paar menschliche Fähigkeiten hat. Und jetzt erklärt mir der Bruder und sagt, weißt du, wir haben ihm das Gesicht nicht gesagt, du hast keine Berufung zur Wortverkündigung, du hast keine Berufung, Ältester zu sein. Dann hat er scheinbar gesagt, Oh, da kann ich ja gleich alles hinschmeißen. Merkt ihr? Das ist die Dummheit der Gläubiger. Wenn du einen Fehler korrigieren musst, musst du doch nicht alles hinwerfen, dann musst du korrigieren. Gell, und dann haben sie gesagt, es hat genau 3 Tage gewirkt, dann ist er noch extremer, falsche Berufung ist er aufgeblüht. Und das ist das Problem. Die Bibel sagt, du musst echt sein. Du musst das, was du vor Gott tust, muss sauber sein, dass der Dienst nicht verlästert wird. Gell, jetzt geht er in Vers 4, geht er dazu über. Und bevor wir das lesen, müssen wir nochmal geschwind in 2. Korinther 4 rein, wo Paulus 2 Dinge anführt. Jetzt haben wir 2 große Bereiche. Der erste, darum lassen wir uns nicht entmutigen, weil wir diesen Dienst haben, gemäß der Barmherzigkeit, die wir empfangen haben. Da sagt die Bibel, du darfst dich generell nicht entmutigen lassen wegen dem Dienst. Wisst ihr, wie oft bin ich schon irgendwo gewesen und habe gesagt, du geh nicht mehr hin. Ich rede an der Wand hin. Kennt ihr das? Nicht nur das Handy klingelt. Das ist das Schlimmste. Wenn einer einschläft, ist es schlimmer, finde ich. Gell? Ich glaube nicht, dass er in meiner Verkündigung lag, dass er geschlafen hat, sondern dass Leute, die einfach, weil die anderen haben nicht geschlafen, aber er hat geschlafen, gell? Solche Dinge. Wenn du das siehst, oder du merkst plötzlich hinterher, du bist 50 Mal in diese Gemeinde gekommen, und nach 50 Diensten in dieser Gemeinde kommen Fragen von den Leuten, dass du dich ernstlich fragst, warum bin ich da 50 Mal hingegangen, dem gar nichts begriffen. Gar nichts. Weniger wie nichts. Aber Paulus sagt, nein, du darfst dich nicht entmutigen lassen. Solange Gott dir den Auftrag gibt, musst du es tun. Ob das die Leute begreifen, ob sie es verstehen, ob sie es wollen oder nicht. Mein Auftraggeber ist der Herr und nicht die Leute. Und sagt, und wenn die Leute jetzt nicht wollen, wie du willst oder nicht das tun, was du als Wille Gottes erkennst, dann darfst du dich nicht entmutigen lassen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Der Dienst wird verlästert, wenn Leute sich entmutigen lassen, einfach nicht mehr wollen. Das ist brutal. Was denkt ihr, wie oft ich schon gedacht habe, wäre das schön, wenn ich jetzt mal Ruhe hätte. Und dann bringt mir der Herr immer das Gleiche in Gedächtnis. Wie viele Menschen sind dann enttäuscht? Wer hat dann das nicht mehr, was du für mich tun sollst und so? Wenn dann Gott einmal anfängt, ernstlich mit dir zu reden, dann treibt er dir diese Flauser innerhalb von 5 Minuten aus, das ist sicher. Das heißt, ich habe Verantwortung. Wisst ihr, das ist wichtig. Ich stehe vor Gott in Christus. Ich habe Verantwortung. Und das muss ich tun, dass der Dienst nicht verlästert wird. Tue ich das Falsche, wird der Dienst verlästert. Tue ich gar nichts, wird der Dienst verlästert. Tue ich Dinge, wo nicht zu meiner Berufung gehören, wird der Dienst auch verlästert. Bin ich vor Gott nicht in Ordnung, wird er auch verlästert. Das heißt, es ist wichtig, dass ich mit Gott und Menschen wirklich in Ordnung bin. Und in 2. Korinther 4,16 geht er dann eher aufs Private, also 4,1 ist der Dienst und 4,16 ist Private. Darum lassen wir uns nicht entmutigen, sondern wenn auch unser äußerer Mensch zugrunde geht, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Und dann erklärt er, dass diese Bedrängnis normal ist und schnell und vorübergehend. Es ist normal, dass man Druck hat. Es ist normal, dass man Anfechtung hat. Das sind nicht immer die Finsternismächte. Oft sind es, aber nicht immer. Manchmal ist auch Gott so weit, dass er dich runterholt. Ja, und jetzt, Paulus geht jetzt, wir kommen nachher drauf, er geht jetzt auf eine ganz, ganz zentrale Sache ein. Und er sagt hier, wir empfehlen uns als Diener Gottes. Das heißt, wir machen es richtig. Jetzt erklärt er, in standhaftem Ausharren. Weißt du, wenn du nichts zum Ausharren hast, wenn alles glatt geht, ja, Entschuldigung, wie empfällst du dich denn? Das heißt, der Kampf, die Anfechtung, Apostelgeschichte 14,22, wir müssen durch viele Trübsale in das Reich Gottes eingehen, ist sehr schon mal normal. Ist normal. Wisst ihr, ich bin kein Schwärmer oder kein überzogener Mensch. Ich sage es ganz offen. Mir wäre es auch oft lieber, wenn ich nur 10% der Anfechtung hätte, als die, die ich manchmal am Hals habe. Aber wenn du mit jemand redest, niemand sagt, das ist doch schön, wenn ich Anfechtung habe. Den habe ich noch nicht gefunden bis jetzt. Ah doch, ich habe mal einen gefunden, der hat gesagt, er hat gar keine. Kurz drauf war er weg. Na, lieber Anfechtung. Also, muss man ganz klar sagen. Die Bibel sagt hier, 2. Korinther 1, Vers 10, und das ist jetzt der entscheidende Punkt. Er hat uns denn auch aus solch großer Todesgefahr gerettet und rettet uns noch und wir hoffen auf ihn, dass er uns auch ferner retten wird. Habt ihr gesehen, was für eine Zeit vor? Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Das heißt, die Bibel geht davon aus, dass die Anfechtung der Normalzustand ist. Wisst ihr, wir sind keine Urlauber, sondern wir sind Krieger. Die Bibel sagt, wir haben eine Waffenrüstung. Wir sind Krieger, keine Urlauber. nicht Event, nicht Zähle streicheln, nicht, dass du halb betrunken aus der Gemeinde rausgehst, allein von der Musik, die dich einlullt. Warum glaubt ihr, wo man in Albstadt bloß ein Lied singt? Ist euch das klar? Ja, ein Grund, ist Absicht. Nicht, wenn wir unmusikalisch sind, wenn der Chor hört, seht ihr, dass wir musikalisch sind. Das ist völlige Absicht, dass nicht durch andere Dinge alles verwischt wird. Ich habe festgestellt, man kann sich selbst durch fromme Lieder in so eine glückselige Haltung singen, dass du das Wort Gottes nicht mehr hörst. Es geht nicht. Sondern die Bibel sagt, predige das Wort. Musik singen ist alles wichtig, aber das Zentrum ist, predige das Wort. Und jetzt haben wir den entscheidenden Punkt. Er sagt letztendlich, diese Anfechtungen, diese Kämpfe, diese Nöte sind normal. Und jetzt sagt er, der Herr hat mich in der Vergangenheit aus allem errettet. Er rettet mich noch, nämlich heute, und er wird mich zukünftig auch retten. Wenn du keine Kämpfe, keine Anfechtung hast, kannst du diese Haltung aus Vers 10 von Kapitel 1 niemals aufbauen, denn erleben. Das ist aber der biblische Befund. Weil derselbe Paulus, der hier schreibt, sagt in Korinther 1, 11, werdet meine Nachahmer. Also macht's genauso wie ich. Das heißt, es ist normal. Wisst ihr, wenn er sagt, heute, wenn ihr seine Stimme höret, verstocket eure Herzen nicht. Das heißt, heute muss ich die Stimme Gottes hören. Heute muss ich mit einem bereiten Herz Gott dienen. Heute muss ich nachfolgen. Heute muss ich fliehen. Heute muss ich kämpfen. Heute muss ich widerstehen. Heute habe ich eine Erfechtung. Ist normal. Ist normal. Wisst ihr, ich bin heute Morgen aufgewacht und habe zuerst mal gewackelt. Denkst du, das gefällt mir, wenn ich wackle? Gefällt mir auch nicht. Ich bin vorher da auf den Stuhl geguckt, habe mir überlegt, ziehe ich den Kittel aus oder nicht. Ich habe nicht gewusst, ob es mich friert oder ob ich schwitze, habe ich nicht kontrollieren können. Ja, Entschuldigung. Oder du hast kurz bevor du, ist mir schon passiert, unter bevor ich rauf bin zur Verkündigung, kommt jemand, das sind die sensibler, hochgeistlichen Gläubiger, und haut mir ein Problem um die Ohren, kurz bevor ich verkündigen muss, dass mir die Luft wegbleibt. Die, die mich gut kennen, haben gesagt, man hat es noch schon gemerkt beim Verkündigen. Wisst ihr, Anfechtung, das ist normal. Oder plötzlich kommt Krankheit, plötzlich kommt Not, plötzlich kommt Elend. Und ich sage, jetzt gerade kann ich es nicht brauchen. Das ist normal, versteht ihr? Es ist normal, weißt du, der Kampf. Wir sind hier im Fleisch, wir sind hier in einer Finsterniswelt. Und die Lichtswelt ist in unseren Herzen. Und da ist ein Kampf zwischen Licht und Finsternis. Und da kommt es zu Reibungsverlusten, da kommt es zu Krieg, da kommt es zu Verletzungen, da kommt es zu Verwundungen. Das ist normal. Wie du sagst, völlig normal. Aber ich habe einen Hohepriester, der Herr Jesus, der mich rettet, der mich rausholt aus jedem Elend. Ich muss nur bei ihm bleiben, dann passiert mir nichts. 1. Petrus 5, 5 bis 11. Petrus sagt es mit anderen Worten, weil er einen anderen Auftrag von Gott hatte wie in Paulus, aber er sagt auch nichts anderes. Er sagt hier, ebenso ihr Jüngeren, ordnet euch den Ältesten unter, ihr alle sollt euch gegenseitig unterordnen und mit Demut begleiten. Denn Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Dem widersteht fest im Glauben, in dem Wissen, dass sich die gleichen Leiden erfüllen an eurer Bruderschaft, die in der Welt ist. Wisst ihr, was das heißt? Die Bibel sagt, diese Kämpfe sind normal. Du musst jetzt eine geistliche, demütige Haltung einnehmen, musst dich unter die Hand Gottes demütigen, musst die Sorge abgeben, weil der Teufel schleicht umher. Wenn er dich nicht zur Sünde verleiten kann, dann jagt er dir die Sorge nach. Das ist genauso tödlich. Und er will uns verschlingen, nicht nur erschrecken. Er will uns verschlingen, es ist ein Kampf auf Leben und Tod, und da gehört die Sorge dazu. Und er sagt, widerstehe fest im Glauben, da muss man hinstehen mit letzter Energie. Wir haben den Geist des Glaubens, wir können das. Das ist nicht jetzt unsere Fähigkeit, sondern Gott hat sie uns gegeben, jetzt müssen wir aber hinstehen. Das ist genau das Gegenteil von diesem Wohlstandsevangelium, wo alles so glatt läuft. Er sagt hier, das standhafte Ausharren, das ist es, was er will. In Jesaja 43, 1 ist jetzt ein alttestamentliches Musterbeispiel, wie Gott mit seinen Leuten umgeht, die unten bleiben, die ausharren, die ihm dienen, die nachfolgen, die im Heute leben, die den Dienst nicht verlästern lassen, die vorwärts gehen. Da sagt die Bibel, Jakob der ich dich gebildet habe, Israel. Wer hat uns gebildet? Wer hat uns geschaffen? Der Jesus hat uns wieder geboren. Und jetzt heißt es, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Wir sind Erlöste, wir sind Gerettete. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Ich habe mal einen Prediger gehört, der ist ein relativ ehrlicher Mensch gewesen und hat sehr extreme Verkündigung gehabt. Der ist aufgestanden, hat sich vorgestellt und gesagt, ihr kennt mich noch nicht, aber ihr werdet mich bald kennenlernen. Und hat er gesagt, mein Name ist hier nicht bekannt, ich bin kein bekannter Mann, aber im Himmel kennt man mich. Hat mich tief beeindruckt. Hat er gesagt, im Himmel kennt man mich. Sein Name ist angeschrieben. Ist dein Name angeschrieben im Buch des Lebens? War heute Thema vom Brotbrecher. Ich bin im Himmel angeschrieben, da kennt man mich. Wisst ihr, und das ist der entscheidende Punkt. Er sagt hier, ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein, Gott kennt uns. Wenn du durchs Wasser gehst, so will ich bei dir sein. Wenn durch Ströme, so sollen sie dich nicht ersäufen. Wenn du durchs Feuer gehst, so sollst du nicht versenkt werden. Die Flamme soll dich nicht verbrennen. Das heißt, Gott gibt dir ungeheure Verheißung, dass ich überlebe. Er wird mich retten aus jeder Not. Wisst ihr, warum das nicht funktioniert? Bei vielen Anlässen, wenn ich es nicht glaube. Das ist alles. Ich muss lernen, Gott ernst zu nehmen. Wenn ich das tue, rettet er mich aus allen Nöten. Ich habe bei mir etwas festgestellt. Ich lebe nicht in Sünde. Ich folge nach, ich bete und es ist alles, wenn man mich fragt, im grünen Bereich mit ein paar kleinen Nickeligkeiten, Lauheit und so, aber es ist alles im grünen Bereich. Und ich bete zu Gott und es passiert nichts. Passiert nichts. Das habe ich festgestellt. Ganz neuer Erfahrungswert. In dem Moment, wie ich von ganzem Herzen zu Gott schrei, wie ich plötzlich meine fromme Haltung, das ist ja mein Normalzustand, aufgib. Und zu Gott komm in letzter Not und Verzweiflung und schrei zu Gott. Jedes Mal, wie ich das gemacht habe, ist passiert. Sofort kam eine ungeheure Gebetserhörung. Ich glaube, dass ganz viel an uns liegt, dass wir einfach zu routinemäßig geistlich leben. Manchmal muss ich mir bewusst sein, diese Verheißung ist amtlich. Was Israel im Körper geschieht, geschieht uns im Geist. Das sagt die Bibel ganz klar. Ich habe dich erlöst, du bist ein Gotteskind. Wenn du zu mir kommst und rufst, dann werde ich dich aus deinen Nöten erretten. Und jetzt geht Paulus hin und jetzt beschreibt er etwas und ich denke, das ist schön. Paulus erklärt einfach, was er für Nöte hatte. Natürlich war er ein Apostel. Wir sind jetzt nicht Apostel, Apostel heißt übrigens nur der Gesandte, aber wir sind Kinder Gottes und jeder von uns hat sein Paket. Ich habe Sorge und Angst um dich, wenn du kein Paket hast. Wenn du kein Paket hast, das du tragen musst, habe ich Angst. Ich habe keine Angst, wenn du ein Paket hast. Weil ein Paket heißt immer, die Finsternis greift dich an, also gehörst du zur anderen Seite. Paket heißt immer, Gott erzieht mich, also bin ich ein Gotteskind. Das gehört dazu. Wenn es nicht mehr da ist, dann wird es gefährlich. Jetzt sagt Paulus hier im dem 4., 5. Vers, im 4. hat er ja erklärt, wir sind alles Diener Gottes, wir sind alle letztendlich Gläubige. Und dann sagt er, wie läuft es? Unter Schlägen, in Gefängnissen, in Unruhen, in Mühen, im Wachen, in Fasten. 2. Timotheus 3, Vers 12 sagt, wenn jemand gottesfürchtig leben will, wird er verfolgt werden, wird er Ärger bekommen. Das heißt, er sagt, mitten in diesen Bedrängnissen, wenn man mich schlägt, wenn ich in Gefängnissen bin, wenn Unruhe sind, wenn Mühe sind, wenn Macher sind, wenn Fasten ist im Sinne von, wohl auch nichts zu essen oder freiwilliges Fasten, dann bin ich trotzdem ein Diener Gottes. Entschuldigung, sind wir mal ehrlich, Vers 4 und Vers 5. Bedrängnisse ja, Nöte ja, Ängste ja, aber der 5. Vers erleben wir doch zurzeit nicht, oder? Haben wir Schläge? Werden wir ins Gefängnis geworfen um Jesu Willen? Nö. Wisst ihr, Paulus sagt, das ist egal. Egal in welcher Situation. Heute. Heute, sagt er. Und wenn man jetzt Römer 14, 8 anguckt, dann sieht man etwas, wie diese Haltung des Paulus von Tarsus war, des großen Apostels der Heide. Denn leben wir, so leben wir dem Herrn. Sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Ob wir nun leben oder sterben, wir gehören dem Herrn. Wisst ihr, es spielt nur eine entscheidende Rolle in meinem und deinem Leben, dass dein Verhältnis zu meinem Jesus in Ordnung ist. Dass du ihm lebst und dann kannst du auch ihm sterben. Wisst ihr, ich sag's euch ganz ehrlich, ich komme mir nicht vor wie 62, ich werde bald 63, ich komme mir vor wie Also, gell, die Leute lachen, wenn ich das sage, aber ich komme mir ja auch nicht viel anders vor wie mit 15, innerlich. Also, innerlich bin ich nicht gealtert. Äußerlich natürlich katastrophal, aber innerlich nö. Aber ihr begreift, was heißt denn das? Das Leben ist vorbei wie ein Geschwätz, sagt die Bibel, wie ein Flug, wie eine Blume, die aufblüht und verdorrt. Wisst ihr, es geht so schnell. Ich habe nur ein Bild, wo ich 40 war. Schon damals habe ich gedacht, Wunder, wie alt ich sei. Jetzt gucke ich das Bild mit 40 an, da bin ich kohlrabenschwarz oben auf dem Kopf. Gläubige sagen zu mir manchmal, ja, ist wieder jetzt jemand da gesagt, damals warst du noch schwarz, das höre ich jetzt immer mehr. Ist klar, weil ich immer weißer werde, darum sage ich dir immer mehr, du warst mal schwarz. Aber damit siehst du nur, mir kommt es vor wie gestern. Es geht vorbei, irgendwann kommt die Stunde Null. Wisst ihr, was Stunde Null ist? Wenn Gott, der Herr über Leben und Tod, der Herr Jesus, mein Herr, mein Geist zurückzieht, dann sterbe ich. Und dann stirbst du. Und dann ist vorbei. Und dann hat sich das Leben auf eine einzige Frage konzentriert. Dann spielt es keine Rolle mehr, ob du schön bist. Dann spielt es keine Rolle mehr, ob du hässlich bist. Dann spielt es keine Rolle mehr, ob du intelligent bist. Dann spielt es keine Rolle mehr, ob du weniger intelligent, sprich einfältig bist. Dann spielt es keine Rolle mehr, ob du Geld hast. Dann spielt es keine Rolle, ob du kein Geld hast. Dann spielt es keine Rolle, ob du gesund bist. Dann spielt es keine Rolle, ob du krank bist. Dann spielt es keine Rolle, ob du angesehen bist. Dann spielt es keine Rolle, ob du verachtet bist. Dann spielt nur noch eines eine Rolle. Ob du in Christus bist. So einfach ist es. Warum sagt Paulus so relativ klipp und klar? Es kommt nur auf mein standhaftes Ausharren an, bei ihm zu bleiben, mit ihm zu gehen. Der Rest, der ist halt. Aber jetzt kommt etwas. Ich sage es ganz ehrlich, ich habe das jahrelang nicht erkannt, aber ich sehe das inzwischen als fast noch gefährlicher an. Vers 6. In Keuschheit oder Reinheit, in Erkenntnis, in Langmut, in Freundlichkeit, im Heiligen Geist, in ungeheuchelter Liebe, im Wort der Wahrheit, in der Kraft Gottes, durch die Waffen der Gerechtigkeit zur Rechten und zur Linken. Was ist denn das? 6 und 7. Das ist doch, wenn es klappt, oder? Das ist doch, wenn du in ihm bleibst, wenn du rein bist, wenn du dich nicht unmoralisch versündigst, wenn du dich nicht beschmutzt, in der Erkenntnis, wenn du die Erkenntnis Gottes hast, wenn du das Wort Gottes verstehst, in Langmut, wenn deine Seele nicht deinem Charakter triebt oder deine, ich sag's einmal, deine Charakterschwankungen unterworfen ist, wenn du langmütig sein kannst, wenn du freundlich bist, wenn du im Heiligen Geist lernst zu leben, wenn du keine geheuchelte Liebe hast, sondern wirklich ehrlich bist, wenn du das Wort der Wahrheit kennst, wenn du drin lebst im Wort Gottes, wenn du die Kraft Gottes kennst, du kannst mit einem Glaubensakt auslöse, dass du mit Christus gekreuzigt die Sünde brichst. Deine Waffen sind in deiner Hand, die Waffenrüstung, Schwert des Geistes, Schild des Glaubens, das ist hier gemeint, links und rechts in der Hand, da war Schwert und der Schild des Glaubens. Du hast das Wort Gottes und du hast letztendlich das Schild des Glaubens. Kann es da gefährlich werden? Ja. Wisst ihr warum? Weil es zu gut läuft, weil es klappt. Die Gläubigen kennen auch das heute verlassen, weil es klappt. Sie können heute beginnen, stolz zu werden auf ihre geistliche Haltung. Sie können stolz sein, dass sie nicht in Ehebruch fallen, dass sie rein sind. Stolz sein, dass sie keine schmutzigen Bilder im Internet angucken. Stolz sein, dass sie Gott versteht, im Gegensatz zu der Masse, die es nicht versteht. Stolz sein, weil sie langmütig sind. Guck mal, wie ich geduldig bin mit dem. Stolz sei, weil sie so freundlich sind, wobei das Lächeln immer kontrolliert werden muss, ob es echt ist oder bloß ein Muskelspiel. Und letztendlich im Heiligen Geist. Ich lerne im Geist zu beten. Ich kann in der stillen Zeit wirklich mich in Gott versenken. Ungeheuchte Liebe. Ich liebe die Gläubigen wahrhaftig. Das Wort der Wahrheit ist mein Ein und Alles. Ich kenne die Kraft Gottes. Ich weiß, wie man kämpft. Wisst ihr, in der Haltung kann man vor Gott wegdriften und stolz sei auf die Sache. Auf die geistliche Richtung. Ist genauso gefährlich. Drum sagt der Paulus, ich bleibe in standhaftem Ausharren. Nicht nur in Bedrängnissen, Nöten, Schlägen, Gefängnis, Unruhen, Mühen, Wachen und Fasten, sondern auch in Keuschheit, Erkenntnis, Langmut, Freundlichkeit im Heiligen Geist, in ungeheuchelter Liebe, mit dem Wort Gottes, mit der Waffe, die Gott mir gibt. Und dann geht er weiter in Acht, sagt, unter Ehre und Schande, bei böser und guter Nachrede, als Verführer und doch wahrhaftig. Er sagt, egal was die Leute sagen, ob die mich lieben, ob die mich loben, ob die mich beschimpfen, inzwischen ist es egal, was sie tun. Weil sie tun sowieso immer das, was mir sowieso gerade nicht passt. Versteht ihr? Das ist einfach so. Ich bin heute ganz anders. Ich habe das gelernt. Ich habe gelernt zu beten, wenn was kommt. Ich hoffe, dass das hält, zu beten und zu sagen, Herr, hast du ihn oder sie das geheißen? Wenn der Herr ja sagt, dann ist halt so, muss ich sagen. Gut. Und das sage ich nicht nur bei Gläubigen, sondern auch bei den Ungläubigen, bei den Kindern, bei den Eltern, bei den Verwandten, bei den Nachbarn, egal wo. Es ist eine Sache zwischen mir und Gott. Aber wenn es zu gut geht, dann kommt der Stolz. Ihr versteht? Als Hiskia, kennt ihr Hiskia? Einer der geistlichen Könige. Als er eine ganz große Gebetserhörung hatte. Als er krank war und Gott sagt, du musst sterben. Dreht er sich in die Wand. Holt 2. Mose 15, Vers 26 raus, hält es Gott vor und sagt, du sagst, der Gott dient, kriegt die Krankheit Ägyptens nicht. War alttestamentlich, neutestamentlich nicht verheißen, damit man es richtig versteht. Und Gott erhört sein Gebet, der Prophet dreht sofort rum, er kriegt sofort 15 Jahre Lebensverlängerung und bekommt von Gott her hier die Gebetserhörung. Und jetzt kommt die Gesandtschaft aus Babylon. Was wäre normal zu sagen, ich diene immer Gott, der mir das Leben neu gegeben hat. Was macht er? Er zeigt ihm, wenn es ihm gut geht, die Schatzkammer. Und so können wir hingehen, können die Schatzkammer unseres Intellektes oder können die Schatzkammer unseres Aussehens, damit man sich nur besonders schön macht, wenn jemand kommt. Ihr begreift, wenn es gut geht, ist auch gefährlich. Wenn wir nicht unten bleiben, ausharren, heute auf seine Stimme hören, heute ihm zuhören, heute die Nachfolge praktizieren, dann wird es gefährlich, ob es uns gut geht oder schlecht geht. Egal wie die Umstände sind, egal ob gute oder schlechte, heute. Da spielt es auch keine Rolle, was die Leute sagen, was sie nicht sagen. Hört nicht auf die Leute. Wisst ihr, ich habe Leute gehabt, die haben mich hochgejubelt bis zum geht nicht mehr. Es waren immer die Ersten, die mich zu Boden geworfen haben, wenn es nicht mehr ging, wie sie wollten. Immer. Der Mensch ist... Ich habe das ein paar Mal erlebt, da wurde ich plötzlich wie abgestumpft. Also sowas läuft an mir runter. Wenn sie sich dann beschimpfen, dann muss ich sagen, gut, du musst prüfen, ob sie recht haben. Haben sie nicht recht, kannst du auch runterlaufen lassen. Aber das ist ein Problem. Ich darf nicht auf die Menschen hören. Also ich muss unterbleiben in dieser standhaften Haltung des Ausharrens, egal ob es gut oder schlecht geht, ob man dich mag oder nicht. Und dann sagt der Neun, als Unbekannte und doch wohlbekannt. Wisst ihr, sagt mir doch niemand, dass er die Versuchung nicht kennt, dass du plötzlich bekannt und angesehen wirst. Und viele Männer Gottes müssten vielleicht wieder lernen zu sagen, Herr, du hast mir jetzt gerade keinen Auftrag gegeben, öffentlich etwas zu sein, jetzt gehe ich in die Stille. Und wenn dann die anderen kommen und sagen, komm schnell jetzt in die Öffentlichkeit, dass man dann den Mut hat zu sagen, nein, jetzt gerade ist Wüste dran. Stille, ich komme nicht. Wisst ihr, wie viel eigene Ehre gibt es im Reich Gottes? Wie viel Selbstbeweihräucherung? Katastrophe. Er sagt, du bist ja wohl bekannt. Wo bin ich zuerst bekannt? Im Himmel. Das ist der einzige Punkt, wo es zählt, wo ich bekannt bin. Und der Rest entscheidet der Herr. Und dann sagt er, als Sterbende, und siehe, wir leben. Wieso, mein Körper hat bei der Geburt begonnen, ich weiß jetzt nicht, ich will jetzt nicht sagen, bei der Geburt ist er schon in den Sterbeprozess eingetreten, zuerst wächst er ja mal, und dann kippt er, aber eigentlich war der geistliche Tod bei der Geburt drin. Ich habe schon vor der Geburt da jetzt nur den Prozess, dass ich irgendwann dann runtergehe. Denn die Alten haben ja immer gesagt, wenn du alt wirst, wirst du kleiner. Ich habe es gar nicht geglaubt. Ich bin 1 Zentimeter kleiner wie früher. Das ist bei meiner Größe schon schwierig, ich verstehe. Wenn du jetzt 90 bist, ist egal. Aber das stimmt, du nimmst ab. Das heißt, du nimmst auf allen Ebenen ab. Das musst du ertragen. Das musst du ertragen. Dass du abnimmst, dass du rückwärts gehst. Gott hat das verordnet. Alter Bruder sagt dir mal in seiner Weisheit zu mir, Gott zieht seine Kinder an, in der Jugend, und er zieht sie im Alter wieder aus. Und dort, wo du merkst, dass Gott dich auszieht, das heißt, dir Dinge wegnimmt, dich zurückführt, lass es dir gefallen. Es gehört zum Unterbleiben. Es gehört zu der Nachfolge. Und es ist heute, wo du Ja dazu sagen musst. Nicht sagen, Herr, morgen stimme ich dir zu. Heute. Und Paulus sagt, wir leben als Gezüchtigte und doch nicht getötet. Niemand kann dich umbringen, wenn es nicht der Wille Gottes ist als Gläubiger. Du wirst im Wille Gottes sterben, du wirst keine Angst haben. Man kann dich plagen, man kann dir Böses tun, aber umbringen kann dich niemand. Jetzt sagt er 10, und das gehört dazu, als Betrübte, aber immer fröhlich. Also Betrübnis im Reich Gottes, die Betrübnis in dieser Welt, die Betrübnis über mich selber, die Betrübnis auf alle Ebenen, gehört zum Leben. Und nur die Schwärmer sagen, das gibt es nicht. Und er sagt, mittendrin bin ich trotzdem fröhlich, als Arme, die doch viele reich machen. Wie so oft denken die Leute, wenn ich nur das hätte, wenn ich nur jenes hätte, nur hier finanziell, es ändert sich nicht. Das nächste Problem steht vor der Tür. Und er sagt, und ich mache trotzdem viele reich. Begreift. Als solche, die nichts haben und doch alles besitzen. Was ist eine Gebetserhörung für dich wert, wenn es dir gut geht? Ich habe mal was erlebt. Ich habe ein Auto fürs Reich Gottes eingesetzt. War ein ganz junger Kerl, frisch verheiratet, alles am Anfang. Und da ist das Auto kaputt gegangen. Ich musste ein neues Auto kaufen. Ich hatte kein Geld. Ich habe zu Gott geschrien. Dann kam ein Verwandter. Habe ich ja schon mal erzählt, aber das ist wichtig. Kam zu mir und sagt, du, wir zwei sind in der Erbegemeinschaft. Habe ich nicht gewusst. Er sagt, ich will, dass unser Flügel der Familie aus dieser Erbegemeinschaft rausgeht, weil es gibt ein Chaos. Hat recht gehabt, hat ein Chaos gegeben. Dann sagt er, wir lassen uns jetzt auszahlen. Mir geht es hauptsächlich um dich. Wenn du mit rausgehst, kriegst du meinen Anteil auch. Was der nicht wusste, ich habe vorher gebetet, D-Mark Zeit. Herr, ich will das Auto für 18.000 D-Mark. Ein neues hat so gekostet zu der Zeit. Aber ich habe kein Geld. Und ich bin kein Schwärmer, der glaubt, dass man visualisiert. Ich habe mit gerechnet, wenn Gott Nein sagt, sagt er Nein, ist okay. Und dann sagt der Bruder zu mir, jetzt pass auf, die zwei Anteile sind zusammen 20.000. 20.000 minus 10% vom Zehnten sind 18.000. Da blieb mir die Luft weg. Versteht ihr? Da blieb mir die Luft weg auf so einer Gebetserhörung. Hat sogar der Betrag gestimmt. Habe ich aber nicht alle Woche viermal erlebt, sondern die letzten 20 Jahre einmal so. Gell? Dass man es richtig versteht. Aber ihr begreift, wenn es mir so gut geht, dass alles glatt läuft, was ist deine Gebetserhörung und Schrei zu Gott, wo ich vor Gott Tag und Nacht auf den Knien liege, was ist dein Wert? Du hast doch gar keine Freude mehr drüber, geht ja alles glatt. Steht ihr? Wir brauchen den Druck, dass Gott uns bei der Stange hält. Wir brauchen den Druck, dass wir zu seinen Füßen liegen. Wir brauchen den Druck, dass wir uns an den Saum seines Kleides klammern. Das ist das, was die Korinther versucht klarzumachen. Und wenn es klappt, wird es schwierig, weil Langmut, die hier genannt ist, ist eine Frucht des Geistes. Aber das Unterbleiben ist eine Haltung, das ist der Unterschied. Verwechselt es ja nie. Untenbleiben ist meine Haltung, die ich durch den Geist des Glaubens einnehme. Die kann ich jeder Sekunde kann ich die einnehmen. Aber Langmut ist etwas, das sich aus diesem Unterbleiben entwickelt. Das ist eine Geistesgabe. Und die Bibel sagt, wenn du alles getan hast, was du tun musstest, dann sag, wir sind unnütze Knechte. Und hier sagt er nochmals dann mittendrin im Wort der Wahrheit, das Wort Gottes, dieses zweischneidige Schwert, das mein Herz durchbohrt, das mir laut Epheser 1, 17 und 18 der Herr offenbaren muss, dass ich es verstehe, dass ich auch die Waffenrüstung anziehen kann, das ist ein ungeheurer Punkt, der von letzter Bedeutung ist. Und da sagt er hier Verführer. In 2. Korinther 13, 8 sagt Paulus, wir vermögen nichts gegen die Wahrheit. Weißt du, du hast ein Problem, ich auch. Du lebst in einer Welt, durch die Medien wirst du dauernd angelogen. Der Teufel benutzt die Medien und bietet dir dauernd Lüge. Du weißt nie, was hier los ist, wenn du eine Zeitung aufschlägst. Du weißt nie, wenn du in den Computer reinguckst, was da drauf ist. Ob das stimmt, das kannst du nicht wissen. Du wirst angelogen. Das Einzige, wo sicher ist, ist das Wort Gottes. Mir haben die Brüder gesagt, oh, die Bibeltexte, weil du ja so für die vollständige Texte bist, für die alte Texte. Es ist wissenschaftlich, es ist geistlich, es ist in Ordnung. Und ich war so dumm, dass ich die Zeit geglaubt habe. Also ich habe selber nicht für mich angenommen, aber habe den Brüder geglaubt. Bis ich dann mitbekommen habe, so nebenbei, das macht Gott so, dass es einen Vertrag zwischen Vatikan und die Bibelgesellschaften gibt, dass man nicht den vollständigen Text nimmt, sondern einfach diesen falschen Text. Ja, seither weiß ich, was da los ist. Und seither diskutiere ich mit den Leuten nicht mehr. Ich sage ihnen, lies den Vertrag vom Vatikan, ich habe ihn auf Englisch, man kann ihn auch übersetzen, ich schenke ihn dir, guck ihn dir an. Betrug! Wisst ihr, ich werde Betrüger in der Gemeinde Jesu, ich werde Betrüger in der Welt, ich werde Betrüger mit eurer eigenen Natur, mein eigenes Ich betrügt mich. Die einzige Summe der Wahrheit, wo ich die Wahrheit immer haben kann, wo ich mich jeden Tag kontrollieren kann, heute, ist das Wort Gottes. Ich muss mich kontrollieren. Ich lese die Bibel so, dass ich so ein bisschen studiere, aber nebenher immer das Herz offen habe und mich kontrolliere. Und Paulus sagt hier, wir vermögen nichts gegen die Wahrheit. Er redet dann auch die Lauterkeit, 2. Korinther 1, 12. Wir müssen lauter sein, durchsichtig. Denn dies ist unser Ruhm, das Zeugnis unseres Gewissens, dass wir in Einfaltung göttlicher Lauterkeit nicht in fleischlicher Weisheit, sondern in göttlicher Gnade gewandelt sind in der Welt, besonders auch bei euch. Er sagt, in der Gemeinde und in der Welt, in Lauterkeit. Lauterkeit heißt durchschaubar. Wisst ihr, da sind manche Leute, die bauen ein Bild auf, dass sie große geistliche Kapazitäten sind. Da kommen manchmal die Telefone auf, ja, der Bruder ist ja in Ordnung, dann sage ich, nicht so ganz. Da sind die geschockt. Wie meinst du das? Dann sage ich, gut, ich kenne die Sache hinter der Kulisse. Hinter der Kulisse sieht es ein bisschen anders aus. Wisst ihr, und es ist wichtig, dass die Kulisse und das, was dahinter ist, gleich ist. Gleich, echt. Es muss echt sein, wenn es nicht echt ist. Vergiss es. Und er sagt, wir sind in Lauterkeit gewandelt. Das ist ein ganz zentraler Punkt. Und ja, der Herr Jesus sagt ja, seid, ich sage mal, einfältig, lauter und ohne falsch wie die Taube, aber schlau trotzdem wie die Schlange. Wir wollen nicht dumm sein, aber trotzdem einfältig, ehrlich. Und Paulus geht hier hin und legt nochmal den Finger auf einen der Wunschpunkte, auf die Ehre. Und der Jesus sagt, Johannes 5, 44, wenn ihr Ehre voneinander nehmt, könnt ihr Gott nicht dienen und ihm nicht glauben. Man kann nicht glauben, wenn man Ehre nimmt. Und da muss man einfach sagen, so wie Römer 14, 8 und 9 sagt, leben wir, so leben wir dem Herrn, sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Aus, so ist nichts. Gell, und 2. Korinther 7, 9, wegen dieser Betrübnis. Wisst ihr, wenn wir uns immer so schnell wehren, dort steht, ich freue mich nicht darüber, dass ihr betrübt wurdet, sondern darüber, dass ihr zur Buße betrübt worden seid, denn ihr seid in Gott gewollter Weise betrübt worden, sodass ihr von uns keinerlei Schaden genommen habt. Denn die Gott gewollte Betrübnis bewirkt eine Buße zum Heil oder zur Rettung, die man nicht bereuen muss. Die Betrübnis der Welt aber bewirkt den Tod. Ich muss es Gott erlauben, dass ich Betrübung habe. Nicht der ist immer geistlich, der keine Betrübung hat, sondern oft ist der Geistlicher, der Betrübung hat, wie der, der keine hat. Und die Bibel sagt hier ganz klar, diese gottgewollte Betrübung, wenn die bei mir zur Buße führt, zur Gleichschaltung meines Denkens mit Gott, dann ist es ungeheuer hilfreich und ungeheuer gut. Und jetzt geht Paulus weiter und sagt, letztendlich, ihr habt ein enges Herz, ich habe ein weites. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. 2. Korinther 12, 15 sagt, die Liebe letztendlich ist ein zentraler Punkt, der wichtig ist, allen Heiligen gegenüber, zu allen Gläubigen. Könnt ihr sagen, ausgerechnete Korinther, die ihn runterputzen, wo sie können. Und die Bibel sagt, ich muss die Gläubigen mit dieser Liebe Gottes einfach lieben. Ich kann das, weil ich den Geist des Glaubens habe. Trotzdem, aber gell, die eine fallet immer vom Pferd auf der linken Seite, die andere vom Pferd auf der rechten Seite. Aber in Korinther 16, 17 heißt es, ich ermahne euch aber, ihr Brüder, gebt Acht auf die, welche Trennungen und Ärgernisse bewirken im Widerspruch zu der Lehre, die ihr gelernt habt, und meidet sie. Gell, es gibt Dinge, da muss ich die Leute meiden. Wenn Leute hier das Geistliche kaputt machen oder die Gemeinschaft kaputt machen, muss ich sie meiden. Das ist einfach so. Das heißt, ich kann Leute lieben und sie trotzdem meiden. Das geht. Ich kann Leute lieben, für sie beten und sie trotzdem meiden. Das geht. Paulus geht dann hin, diese gewaltige Darstellung, wie man geistlich innerlich vorgeht, wo man aufpasst, was es heißt, im Heute zu leben. Er kommt dann zu was Gewaltigem, ab Vers 14. Er zeigt Absonderung. Er sagt, du darfst nicht im gleichen Joch ziehen mit Ungläubigen. Das heißt ganz einfach. Das ist ein aramäischer Ausdruck, der bedeutet, du darfst keinen Ungläubigen heiraten und du darfst geistlich mit keiner Ungläubigen zusammenarbeiten. Das heißt, du darfst mit denen nicht zusammen sein. Ich darf nicht mit Gruppen zusammenarbeiten, wo ich weiß, dass die keine Bekehrung haben, dass die nicht wiedergeboren sind. Wir haben schon aufgefordert, mit Leuten zusammenzuarbeiten, dann habe ich es abgelehnt. Dann haben mich gefragt, ja warum, ist doch bloß gebeten. Dann habe ich gesagt, du, der ist doch nicht bekehrt. Der wusste so gut wie ich, dass der andere nicht bekehrt ist, ein führender Mann. Da sagt er, aber er ist ein Mann des Friedens. Er hat gar nicht leugnet, dass er nicht bekehrt ist. Er hat nur gesagt, ein Mann des Friedens. Er hat gesagt, nee, geht nicht. 2. Korinther 6 verbietet mir das. Ich darf mit niemandem zusammenarbeiten, der ungläubig ist. Ich darf mit niemandem zusammenarbeiten, der Belials Dinge, das heißt teuflisches Zeugs verbreitet. Da muss ich mich absondern, ist ganz klar. Und er sagt hier, das hat den Grund in Vers 16, weil Gott in uns wohnt, da Jesus ist durch der Heilige Geist in mein Herz eingezogen und weil er gleichzeitig in der Mitte der Gemeinde wandelt, dass das Ärgernis weggeht. Wisst ihr, ich kann doch nicht mit der Gottlose zusammenarbeiten. Steht ihr, das geht nicht. Und viele Gläubige sagen, oh, die machen so schöne Sachen, dann schaffen wir halt mit ihnen zusammen. Wisst ihr, das ist mit, gehört zu dem Gutgehen, das ist mit die schlimmste Falle für einen Gläubigen, die schönen Dinge. Die machen doch schöne, gute Sachen, das ist doch gut. Dann muss ich sagen, es kann ja sein. Auch böse Leute machen manchmal gute Sachen. Auch vollkommene Verführer und vollkommen geistlich disqualifizierte Leute machen manchmal gute Dinge. Das kann ich doch nicht, weil sie ein paar gute Sachen machen, hier alles über Bord werfen. So, ich muss ganz klar sagen, hier die Bibel sagt, wenn du Ungläubige hast, du darfst nicht heiraten, nicht mit ihm zusammenziehen im Joch. Also du und er, ihr darf nicht ziehen zusammen am gleichen Joch. Das heißt, ihr arbeitet nicht zusammen. Genauso gilt aber für Belials Leute. Du darfst niemanden heiraten, der Okkultismus betreibt. Selbst wenn er einen frommen Namen hat oder gesagt, er ist bekehrt, wenn er Okkultismus treibt, darfst du nicht heiraten. Und du darfst nicht mit denen zusammenarbeiten, die keine saubere Praxis haben. Musst du letztendlich wegtun, sagt die Bibel ganz klar. Und dann erklärt er etwas, und das ist ungeheuer. Dann auf dem Höhepunkt sagt er in Vers 1 von Kapitel 7, weil wir nun diese Verheißungen haben, Geliebte, so wollen wir uns reinigen von aller Befleckung des Fleisches und des Geistes zur Vollendung der Heiligkeit in Gottes Furcht. Er sagt, ich erkläre es, Befleckung des Fleisches ist Sünde, jede Form der Sünde. Befleckung des Geistes ist eine falsche Gesinnung. Er sagt, von diesen zwei Dingen, die falsche Einstellung und sündhaftes Leben, wollen wir uns reinigen durch Jesu Blut. Wir wollen diese Befleckung wegtun und Gott dienen. Wisst ihr, wenn wir jetzt am Schluss vor dem R gekommen sind, dann haben wir was ganz Einfaches. Die Reinigung von Sünder ist 1. Johannes 1, 7 bis 9, wenn wir im Lichte wandeln. Die Reinigung der Befleckung ist Römer 12, die ersten zwei Verse, dass man seine Gesinnung vom Herrn ändern lässt. Und wenn ich das richtig verstehe, dann ist das 2. Korinther 6 nichts anderes, wie, dass er den Gläubigen beibringt, was du heute, solange noch Gnadezeit ist, tun musst. Weil etwas weiß ich nicht und etwas weißt du nicht. Ich weiß nicht, ob jemand aus der Nähe oder aus der Ferne auf den Knopf drückt und ob dieser Knopf nicht ein paar Atomraketen loslässt. Aber wenn der auf den Knopf drückt, dann drücken die unsere auch auf den Knopf. Ist klar? Das wissen wir doch nicht. Woher nehmen wir die Sicherheit, dass nicht das jetzt schon läuft in der Sekunde, solange ich predige? Wissen wir doch nicht. Ich weiß es nicht. Bis jetzt höre ich noch nichts, aber es kann doch sein. Es ist doch nicht auszuschließen. Das heißt, du lebst in so einer gefährlichen Welt. Du weißt nie, wenn es hier kracht, als in Dresden die Bombardierung war und Dresden dem Erdboden gleichgemacht wurde, in einer Feuerhölle, da haben die Leute Karneval gefeiert und haben rumgetanzt. Jetzt ist ja wieder Karneval. Jetzt hast du wieder den Eindruck, also ich ärgere mich jeden Morgen, wenn ich die Zeitung aufschlage, da hast du jetzt den Eindruck, jetzt kriegst du nichts anderes mehr jetzt zur Zeit dran. Wisst ihr, weil das so ist, weil das so gefährlich ist, muss ich heute unterbleiben. Heute standhaft sei, ob es mir gut geht, ob es mir schlecht geht. Ich muss genau heute diese Haltung, die ihr hier zeigt, einnehmen. Ich muss mich heute absondern, heute vom Ungläubigen weg, heute vom Belialszeug, vom Okkultem weg. Ich muss heute letztendlich dem Hochmut auf Wiedersehen sagen. Ich muss heute letztendlich eine Haltung einnehmen, dass mir völlig egal ist, was die Leute über mich sagen. Ich muss heute das Wort Gottes studieren. Ich muss heute gucken, dass es Kraft hat. Ich muss heute gucken, dass letztlich ich ein Zeugnis nach außen habe, dass die Menschen glauben. Ich muss heute rein sein. Heute in der Erkenntnis leben. Heute in der Langmut. Heute in der Freundlichkeit. Heute im Heiligen Geist. Heute in ungeheuchelter Liebe. Da muss ich drin unten bleiben. Ja, nicht frech werden. Und gleichzeitig muss ich damit sagen, wenn es dann hart geht, in Nöte, Ängste, Schläge, Gefängnis, Unruhen, Mühen, Wachen und Fasten, dann bleibe ich auch unten. Wisst ihr, was es bedeutet?
Wir haben heute viel zu tun. Wisst ihr, diese Lehre ist so teuflisch zu sagen, einmal getan vor so vielen Jahren, jetzt läuft alles. Das stimmt nicht. Es stimmt nicht. Heute. Keiner von uns weiß doch, wenn er da vorne die Treppe runterläuft, ob er einen Herzschlag kriegt. Wer weiß das? Wer weiß das? Ich habe mal einen Histaminkollaps gehabt. Fünf Stück, glaube ich, habe ich gehabt. Ich habe es nicht mehr erzählt. Das ist die Vorstufe vom Hirnschlag. Als er mir mal erklärt hat, was da draus werden konnte, das habe ich auch gewusst, wo es mir plötzlich schlecht wurde. Ich bin umgekippt und käseweiß gewesen. Also ich war dann, geil, hinterher hat mir der Arzt erklärt, ja, das ist die Vorstufe vom Hirnschlag. Nur ein bisschen weiter, dann wäre es ausgewesen. Das weißt du doch nicht. Du hast keine Ahnung, was dir heute passiert. Wisst ihr, wenn ich sehe, wie tödliche Verkehrsunfälle geschehen, da können oft Leute nichts dafür. Da kommt der andere, verliert die Kontrolle über sein Fahrzeug und fährt in dich rein mit 200 und du hast überhaupt keine Kontrolle. Ja, Entschuldigung, woher weißt du das? Wisst ihr, das ist der Grund, warum Gott sagt, heute, wenn ihr seine Stimme hört, heute musst du in dem allem leben. Heute musst du ausharren. Heute musst du alle diese Haltungen einnehmen. Wir haben noch einen halben Tag. Am halben Tag haben wir ungeheuer viel Regeln. Wenn du das Sonntag mal dazu benutzt, einfach hinzugehen, diese Dinge Punkt für Punkt abzuhaken, lies nur 2. Korinther 6, lies mal die einzelnen Punkte, hack sie mal ab und sag, bin ich hier sauber, bin ich hier sauber, bin ich hier sauber, bin ich hier sauber. Und dann tu Buße. Buße heißt, du richtest dich dann auf Gott aus, sagst, also Herr, ich bin jetzt bereit, das zu tun. Ich garantiere euch eines, es wird eine Revolution passieren in unserem Leben. Wir werden plötzlich wieder durch Zustrom der Kraft Gottes haben. Wir werden plötzlich wieder wirklich brennendes Herz für den Jesus haben. Wir werden plötzlich wieder so sein, dass wir nach außen hin ein Zeugnis sein können. Aber heute muss ich es tun, nicht morgen. Ich möchte beten. Herr Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du heute durch dein Wort zu uns redest. Dass du jeden Tag da bist und letztendlich auf uns einwirkst. Und ich möchte dir danken für deine unendliche Geduld und Liebe und deine Langmut, mit der du uns getragen hast, die wir so oft so unmöglich sind. Erbarme dich einfach, dass wir jetzt beginnen, diese Haltung, die im 2. Korintherbrief steht, von dem Paulus ja zeigt, dass es heute sein muss, dass wir sie einnehmen, auf dass wir dir heute begegnen können, auf dass wir dir heute leben können, dass wir aber auch heute sterben können. Gib uns einfach Gnade. Amen.